Ein Zitat aus dem Roman Benzin von Gunther Geltinger. Vince spürt die Anwesenheit ihres Begleiters wie einen diffusen Schatten, als schwebte ein dunkler Engel über ihnen brütend und ironisch. Zitat Ende. Dieser dunkle Engel, das ist Unami, dem die beiden Reisenden Vince und Alexander begegnen. Das Kölner Paar ist in Südafrika unterwegs, nicht nur als Touristen, sondern auch um herauszufinden, was ihre Beziehung noch wert ist. Nachts fahren sie dort einen jungen Mann an, Unami wird verletzt, sie nehmen ihn mit. Er wird ihr diffuser Schatten. Benzin, so heißt der neue Roman von Gunther Geltinger. Es ist das Wesen einer richtigen Reise, dass sie kein Ziel kennt, nur die Bewegung nach vorn, schreibt der Autor in seinem Roman. Gunther Geltinger ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Geltinger.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Warum spürt Vince die Anwesenheit ihres Begleiters wie einen diffusen Schatten, wie einen dunklen Engel?
Ja, der diffuse Schatten ist natürlich sein eigener Schatten, das dunkle Ich, das finstere Herz, das ihm vorauseilt, über das er ja als Schriftsteller im Grunde auch schreibt. Er ist ein autofiktionaler Schreiber, das heißt, er schreibt über sich und sein Leben. Im Leben sind die dunklen Seiten literarisch meist interessanter als die Glücksseiten, sodass er natürlich auch in seinen Büchern sein dunkles Ich hervorkehrt, und er findet in Unami, dem Afrikaner, der ja unfreiwillig hier Opfer wird durch einen Unfall, findet er so etwas wie eine Entsprechung seiner, ich würde jetzt nicht sagen Abgründe, aber doch seiner Ressentiments, seiner dunklen Projektionen, seiner Ängste vor allem auch, seiner kulturellen und zwischenmenschlichen Ängste.
Dieses dunkle Ich, das passt dann natürlich, dass Sie die beiden Reisenden nach Afrika schicken. Afrika steht ja für unheimlich viel, ein Kontinent, der Klischee überladen ist, eine dunkle Welt. Schon Schopenhauer schreibt vom wahren inneren Afrika, das bei ihm für das Unbewusste steht. Später bei Freud wird das ja ganz streng unter die Lupe genommen. Ist Ihr Roman somit auch eine Reise ins wahre innere Afrika?
Das würde ich so nicht wagen zu sagen, weil Afrika aus europäischer Sicht, aus meiner Sicht als eines europäischen Schriftstellers, ja immer aus Literaturgeschichte, Bildern, Mythos besteht. Es ist wahnsinnig viel über Afrika geschrieben worden. Gleichzeitig kann ich als Europäer nicht sagen, ich finde auf einer Reise das wahre Afrika. Was ist das wahre Afrika? Da fängt es schon an. Bei Vince ist es eine Suche nach einer Sprache, über Afrika zu sprechen, über Afrika zu schreiben. Es ist aber gleichzeitig auch eine Konfrontation mit seiner Sprachlosigkeit, denn er merkt auf dieser Reise, dass die Sprache, in der er sich zu Hause fühlt, die sozusagen sein Ich formt, die seine Identität ist, voller Ressentiments ist, geprägt, geschrieben von einer Sprache, in der hunderte Jahre Kolonialzeit mit eingeschrieben sind. Und mit dieser Sprache, die auf der einen Seite seine Sehnsucht transportiert, auf der anderen Seite auch teilweise eine inhumane Sprache ist, mit dieser Sprache oder Sprachlosigkeit ist er durch den Begleiter Unami konfrontiert.
Also das ist unheimlich vielschichtig, Ihr Roman, viel über die Sprache, über das, was Authentizität bedeutet, was Wirklichkeit bedeutet, was Sprache leisten kann. Dann ist es aber auf einer anderen Fläche auch, ja, man kann durchaus sagen, ja, ein politischer Roman, der die Widersprüche zwischen der reichen und armen Welt zeigt, der Welt der Weißen, die immer noch Afrika okkupiert. Das Persönliche ist immer auch politisch, jedenfalls wenn man als Tourist in Afrika unterwegs ist. Ist das so?
Das ausschlaggebende Moment, diesen Roman überhaupt zu schreiben, war mein Unbehagen als Tourist in Afrika. Ich war mehrere Male dort, ich bin dort gereist, zuerst noch nicht mit dem Vorhaben, einen Roman zu schreiben. Als Tourist bedient man sich automatisch der Strukturen, die aus einem ehemaligen Unterdrückersystem hervorgegangen sind. Das fängt bei billigen Arbeitskräften im Hotel an und hört beim Bau von Infrastruktur nicht aus. Das heißt, als Reisender, der einigermaßen sensibel und empathisch ist, ist man immer gefangen in dieser Rolle zwischen Täter und Wohltäter, weil auf der anderen Seite brauchen Länder mit diesem Hintergrund auch die Wirtschaft, den Tourismus, um aus dieser postkolonialen Falle wieder rauszukommen. Deshalb ist Afrika auch ein Hintergrund dafür, für eine Geschichte, die uns Europäer in meinem Selbstverständnis aufweicht, hinterfragt und mich in andere Perspektiven und Rollen zwingt. Zu reisen in Südafrika und Simbabwe, dort war ich, ist ein unangenehmes, ein aufwühlendes Reisen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es einem das Herz öffnen und wirklich den Horizont sprengen, wenn man sich auch auf die Konflikte einlässt, die in einem einfach stattfinden. Das ist so. Ja.
Man wird konfrontiert mit der Globalität der Welt. Wir leben in einer Welt, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das erlebt man da sicher hautnah.
Das Erstaunliche und das, was mich auch wirklich herausgefordert hat, ist zu sehen, wie weit auseinander Lebenswelten sein können, wie weit Menschen durch kulturelle Differenzen voneinander entfernt sind. Diese Annäherung zu einem Menschen, dieses Suchen nach Nähe, kann eine solche geistige und körperliche Anstrengung sein. Und das spürt man im Alltag dort. Das spürt man in Südafrika in den kleinsten Begegnungen. Es ist eine ständige Konfrontation mit der Fremde, auch mit dem Fremden in sich. Und es erfordert Anstrengung. Und das widerspricht nun mal dem Tourismusbegriff, wo ja die Menschen eher Wohlgefühl suchen. Das ist in Südafrika auch zu finden, aber es hat immer eine Schattenseite. Und diese Schattenseite kann man ausblenden, wenn man die dicke Haut dazu hat. Mich hat es ziemlich porös gemacht und ziemlich transparent sozusagen. Ich war sehr dünnhäutig auf diesen Reisen.
Und es hat Sie auch dazu gebracht, Ihren Roman dort anzusiedeln. Kommen wir auf das Paar Vince und Alexander zu sprechen. Ihre Beziehung wird durch die Zumutung des Lebens zunehmend vergiftet. Sie vergleichen Ihre Beziehung mit einem stehenden Gewässer, in das die Zivilisation ihre Abwässer einleitet. Das heißt, die Beziehung ist alles andere als gesund der beiden, oder?
Naja, das ist sehr ambivalent. Vince als Schriftsteller schreibt über diese Beziehung. Das heißt, er ist in irgendeiner Weise an den Erfolg dieser Beziehung gebunden. Er ist sogar davon abhängig, dass diese Beziehung als Institution Beziehungen funktioniert. Gleichzeitig steht er vor dieser Krise. Die Beziehung ist fast am Ende. Und selbst wenn die Beziehung auseinanderfällt, müsste sie insofern noch erfolgreich auseinanderfallen, dass er darüber schreiben kann. Er befindet sich sozusagen in einem Teufelskreis der Selbstinszenierung und der Befeuerung dieser Beziehung durch sein eigenes Schreiben. Da sind sie jetzt an einem Punkt, wo Alexander droht auszuscheren. Er hat einmal gesagt, als Erzähler muss er seinen Figuren immer etwas voraus sein, um ihre Handlungen antizipieren zu können. Jetzt scheint auf einmal das Paar selbst das Ruder in die Hand zu nehmen und eilt dem Erzähler voraus in Afrika, in einer unbekannten Gegend. Und das stellt den Beziehungsalltag dort, der sowieso in einer Ausnahmesituation ist, durch die Reisesituation nochmal vor ganz andere Fragen. Es ist also gleichzeitig eine Reise in die Randzone dieser Beziehung, dort, wo sie noch nie waren, und ins Zentrum.
Im Roman heißt das dann so, er musste seinen Figuren stets um ein kleines Stück voraus sein, jenen Vorsprung zu ihnen wahren, indem sie ihm fremd und unberechenbar blieben. Das sagt er in dem Roman. Das ist aber eigentlich nicht möglich, schneller zu sein als die eigenen Romanfiguren. Ist das das Dilemma des Schriftstellers?
Das ist das Dilemma des Schriftstellers. Man versucht, ihnen voraus zu sein, weil man selbst sonst droht, im Wirrwarr der gehbaren Wege zu versinken. Auf der anderen Seite kann man sich ihnen nur an die Fersen heften, weil wenn man ihnen voraus ist als Erzähler, bleiben die Figuren letztendlich Papieren. Also sie müssen ein Eigenleben bekommen und der Erzähler ist dazu angehalten, ich war dazu angehalten, ihnen auf Millimeter Abstand zu folgen, aber so, dass sie mich immer wieder überraschen können. Und sie haben tatsächlich Entscheidungen gefällt, während des Schreibens. Das ist natürlich eine Entscheidung, die in mir stattfindet, aber die Figur ist dann so entschieden in dieser Festlegung, dass diese Entscheidung nur noch schwer rückgängig zu machen ist. Und da hat es mich teilweise wirklich aus der Spur gehauen und von der Straße abgebracht, weil diesen Zickzackkurs, den die Figuren mir teilweise vorgelegt haben, hatte ich so nicht berechnet. Mein Navi war teilweise etwas anders programmiert.
Ja, Sie rücken den Figuren ziemlich nah auf die Pelle und doch sind die Figuren immer Ihnen irgendetwas voraus. Sie betreiben das auch gnadenlos, indem Sie heranzoomen. Einmal schreiben Sie, in der Literatur siegt meist nicht die Menschlichkeit, sondern eine Illusion der Liebe, der man sie opfert. Also, Liebe gibt es gar nicht.
Ich glaube, wenn die Welt gut wäre, gäbe es vielleicht nicht so viel gute Literatur, beziehungsweise gäbe es für mich weniger Schreibanlässe. Die Gnadenlosigkeit liegt natürlich in der Natur der Sache. Vince schreibt über sich selbst, schreibt über die Liebe, schreibt über sein eigenes Leben. Nichts ist banaler als die eigene Lebensgeschichte, das eigene Leben, wenn man die Sprache dafür nicht findet. Um Larmoyanz zu vermeiden, um Sentimentalität zu vermeiden, um wirklich eine literarische Analyse vorlegen zu können, bleibt ihm eigentlich nur die Gnadenlosigkeit. Das gnadenlose und unerbittliche Sezieren seiner selbst, seiner Umwelt, seiner Figuren in der Hoffnung, dort auf eine Form der Wahrhaftigkeit zu stoßen, die so etwas birgt wie das, was über das Private, über das Banale hinausgeht.
Wenn man das zu Ende denkt, konsequent zu Ende denkt, dann könnte man ja auch sagen, dass ein Schriftsteller sein Leben opfert für die Literatur. Also Vorsicht, wenn man mit einem Schriftsteller liiert ist, oder?
Ich glaube, das ist ein Deal, den man eingeht miteinander. Im besten Falle können beide davon profitieren. Im schlechtesten Falle führt es wirklich zu einer Implosion und zu einer Selbstzerstörung. Es ist natürlich immer heikel, Menschen aus seinem näheren Umfeld als Schriftsteller zur Vorlage seines Schreibens zu machen. Gleichzeitig, über welche Menschen soll man sonst schreiben? Das sind die Menschen, die das Leben eines Schriftstellers ausmachen. Das sind die Menschen, die ja auch exemplarisch für ganz viele andere Menschen stehen. Ich nehme also von den unmittelbaren Bezügen eher etwas wie Schablonen, eher etwas wie Verhaltensmuster. Ich beobachte mein Umfeld und schaue, wo gibt es Überschneidungen, wo sehe ich Methoden, wo sehe ich Systeme, wo sehe ich auch Machtsysteme. Und dann setze ich das wie ein Mosaik zusammen und fülle es mit einer neuen Seele. Und das geht natürlich weit darüber hinaus, als einfach den Namen zu verändern.
Wenn er die Dinge durch die Worte hindurch wie unter einem Brennglas betrachtete, würden die Ereignisse den Schrecken der Namenlosigkeit verlieren. Das denkt Vince auch. Wenn wir die Dinge benennen, verlieren sie dann an Schrecken oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
Die Dinge benennen heißt ihnen, das Namenlose, das Ungeheure der Namenlosigkeit zu nehmen, sodass sie einen nicht überwältigen können im Sinne von Sprache kann etwas sein, was Verbindung schafft. Wenn ich dem Fremden einen Namen gebe, dann kann ich es ansprechen oder ihn ansprechen. Es entsteht ein Dialog. Nicht umsonst haben alle Figuren, vor allem die Nebenfiguren im Roman, sprechende Namen wie Clever, Innocent. Das sind Namen, die sozusagen ein metaphorisches Angebot an ihn machen, dass er sich diesen Menschen auf einer gewissen poetischen Ebene ernährt. Benennen heißt anzuschauen und eine Sprache des Dialogs zu finden.
Die beiden, die reisen durch Afrika, sie extrapolieren die Wirklichkeit, sie spitzen die Wirklichkeit zu. Sie haben gerade den Ausdruck gnadenlos ein paar Mal gebraucht. Also das ist eine Beziehung, die unter einem großen Druck steht. Ist das richtig?
Ja, unter diesem Erfolgsdruck, den ich schon genannt habe, der für Vince existenziell ist. Weil wenn die Beziehung endet, könnte sein Schreiben enden, was eine existenzielle Vernichtung wäre. Also da hängt ganz viel dran. Sie haben natürlich auch den Wunsch, sich nicht zu verlassen, weil im Grunde wollen sie das nicht. Also den Beschluss, sich zu trennen, haben sie eigentlich schon überwunden. Der ist sozusagen abgehakt, sie tun es nicht. Aber jetzt steht die Frage im Raum, wie wollen sie in Zukunft leben? Und diese Frage, wie wollen wir leben, finde ich gerade in unserem Zeitalter der sozialen Plattformen, wo man ganz schnell Beziehungen anbahnen, aber auch wieder abstoßen kann. Das finde ich eine zentrale Frage an uns Individuen, aber auch an uns als Gesellschaft, wie wir in Zukunft leben wollen, wie wir Liebe definieren und wie wir jenseits der doch sehr kategorisierenden und exkludierenden Sprache in den sozialen Medien und so weiter eine Sprache dafür finden, eine Sprache der Verbindung.
Wie wollen wir lieben?
Menschlich. Und ich glaube, letztendlich ist das Buch eine Suche nach Menschlichkeit. Der Versuch, menschlich zu lieben, die Machtaspekte der Liebe hinter sich zu lassen, eine humane Sprache dafür zu finden, und aus der Liebe weiterhin Literatur machen, das ist ein ganz großes menschliches Bedürfnis.
Sie setzen sich sehr intensiv mit Sprache auseinander, mit Wirklichkeit, mit der Möglichkeit, Wirklichkeit in Sprache zu fassen und wo da die Grenzen sind. Natürlich spielt da die Welt der Legenden, auch der afrikanischen Legenden, eine große Rolle. Da ist zum Beispiel der Schlangenfisch Nyami Nyami. Am Ende geht Vince auf den, ja, sie nennen das so Nyami Walk, er begegnet dem Schlangenfisch. Was ist das denn jetzt für ein Ungetüm? Das ist ein ambivalentes Wesen, ein Gott, der beschützt und zugleich vernichtet?
Wie jeder Gott auch, wie die Naturgewalt ist. Und das Dilemma fängt ja schon ganz früh an. Im Grunde beschreibe ich da das Dilemma, die Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Darstellung. Das fängt an in der Kindheit beim Bau dieses künstlichen Wasserfalls im Garten. Im Grunde ist Vince ein Gottsucher. Der Wasserfall ist ja fast eine Art Götzenbild. Diese Verehrung und Fixierung, die er für diesen Wasserfall hat, der gebaut werden soll, der aber nie fertiggestellt wird, wie der Turm zu Babel. Das ist so eine Art Turm zu Babel, der am Ende vernichtet wird. Das spiegelt ihm aber die Diskrepanz zwischen dem, was er als Künstler darstellen kann und wie die Wirklichkeit ist. Kunstformen suchen in irgendeiner Weise einen Zugang zur Transzendenz, zum Göttlichen. Und obwohl Vince sich eher als Atheist begreift, stößt er doch auf eine Legende, die auch eine Kolonialgeschichte in sich einschreibt, sozusagen, die er in seine Sprache zu übersetzen versucht. Also nicht ins Deutsche, sondern in die Sprache seiner Seele. Und da stößt er eben auf eine sehr ambivalente Gottheit. Das ist der Flussgott Zambesi. Der ist in einem Volk, die heißen Tonga, das Volk, das am Zambesi lebt in Simbabwe, ist das alltäglich ins alltägliche Leben eingebunden. Gleichzeitig schreibt er eine Art Kolonialgeschichte, indem er durch einen Dammbau, den die Europäer betrieben haben, vertrieben worden ist. Und das Volk musste auch umsiedeln. Und so sucht er in der Suche nach der physischen Gestalt dieses Gottes letztendlich diese Sprache wieder, die er schon beim Bau des Wasserfalls eigentlich verloren hat.
Das ist das Spannende am Ende, denn dann kommt ein weiser Mann, der sagte, nein, Quatsch, es ist gar nicht der Bau des Dammes gewesen, der den Schlangenfisch vertrieben hat. Nein, der Schlangenfisch wurde dadurch vertrieben, dass kaum jemand noch seine Geschichte kennt und die letzten Alten, die noch von ihm erzählen, die würden bald sterben. Also das Problem ist nicht der Damm, sondern der Nyami braucht ein neues Zuhause und dann schaut er auffordernd in die Runde von Gesicht zu Gesicht. But maybe he needs a new story.
Also darum geht es, genau. Es geht um eine Neuerzählung dieses Mythos. Eine Neuerzählung, die eben diese koloniale Wunde, die da auf beiden Seiten geschlagen worden ist, überwindet. Die dem Flussgott in der Sprache, in einer neuen Sprache, in einer Sprache, die weiß und schwarz irgendwie gleichermaßen sprechen können, ein Zuhause findet.
Ja. Und das könnte, wenn man das jetzt mal ein bisschen wild weiterdenkt, auch eine Poetologie sein. Das Erzählen der Geschichten schafft den Raum für die innere Größe Wahrheit der Welt, die über das eigene kleine vernünftige Sein hinausgeht.
Ich denke ja, Sprache geht immer über unser kleines Dasein hinaus. Sie formt unser kleines Dasein, aber sie weist doch gleichzeitig darauf hin, es gibt kaum etwas Menschlicheres als Sprache. Insofern ist der Mensch in seiner Entwicklung auch hin zum Besseren auf die Sprache angewiesen. Die macht ihn zum Menschen, die macht ihn aber auch verwundbar, die macht ihn auch manchmal zum Ungeheuer.
Die kann ihn einsperren, aber ebenso auch befreien durch eine Art metaphysische Akzeptanz des menschlichen Irrtums. Da zitieren Sie einen berühmten Autor, Paul Bowles ist das, glaube ich. Wie meint er das?
Also ich zitiere ihn nicht direkt, aber Paul Bowles, der seine Figuren Kit und Port auf eine ähnliche Reise durch Nordafrika schickt, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, findet für seine im Ich verlorenen, im Ich gefangenen Figuren doch eine andere Kategorie der Erlösung, nämlich den Tod und den Wahnsinn. Port stirbt und Kit verfällt tatsächlich der Wüste und seinen Bewohnern. Also sie wird von einem Araber in seinem Harem gefangen gehalten und verliert wirklich das Ich-Bewusstsein, ist nur noch Körper. Das sind zwei poetische Kategorien der Erlösung, die, glaube ich, eine Zeit lang sehr gut funktioniert haben, weil es tatsächlich ein direkter Durchstoß sozusagen in das Jenseits ist. Der Tod erzählt immer weiter, dahinter geht es weiter, dahinter ist der Raum offen. Auch der Wahnsinn ist ein unendlicher Raum. Vince als Schriftsteller sieht diese beiden Räume verwehrt, weil sie eben gerade in Bezug auf Afrika schon so auserzählt sind. Das heißt, auch er braucht eine neue Form der Erlösung. Und da spielt nun wieder dieser Mythos von Nyamiyami, des Flussgotts, hinein, dass der womöglich diese Tür zu einer neuen Sprache aufstoßen könnte, zu einer neuen, modernen Form der Erlösung, die aber nicht im Jenseitigen liegt, sondern eher im Menschlichen.
Und das hat auch was mit dem Körper zu tun und mit dem Körperlichen. Ja, Vince, so ist es in Ihrem Roman, ja, er opfert sich fast selbst. Am Ende rollt er sich zusammen wie ein Wassertropfen oder wie ein großer, weißer, schimmernder Fisch. Ja, da ist er dann ganz eins geworden mit seiner unbewussten und erahnten Welt.
Es ist eine Form der Regression, in die er geht, die vielleicht auch nötig ist, sich auf das zu berufen, was er ist, Körper, Element in der Verbindung mit anderen Elementen, Moleküle, die sich verbinden zu einem großen Ganzen. Das Wasser ist eines der wichtigsten Elemente, das Molekül, auf das es ankommt sozusagen. Wir selbst bestehen aus 80% aus Wasser. Dort sucht er eine Vereinung. In der Überwindung der menschlichen Form sozusagen, des Aufgerichteten, er geht zurück in das Zusammengerollte, in das Amphibische. Und sucht damit eine Sprengung seiner Grenzen, seiner Hautgrenze. Haut spielt in dem Roman eine große Rolle. Was ist jenseits der eigenen Haut?
Haut und Körperlichkeit, die er in anderer Art und Weise schon längst ausgelebt hat. Denn was die körperliche Liebe betrifft, da ist er auch unter einem großen Druck und hat ja fast alles probiert, was man da probieren kann, aber nicht die Erlösung erfahren, oder?
Die körperliche Liebe ist in dieser Zweierbeziehung sehr ökonomisiert, kategorisiert. Sie hat einen gewissen Platz, vor allem die Sexualität hat außerhalb der Beziehung auch einen gewissen Platz. Die beiden führen eine offene Beziehung. Ihre Seitensprünge in Anführungszeichen sind geregelt. Die körperliche Liebe hat also eine funktionale Ebene erreicht, in der die beiden aber gleichzeitig, was ihre Sehnsucht angeht, was ihr Lieben wollen angeht, leerlaufen. Und auch diese kategorisierten Formen der Liebe in den Dating-Apps, in den Social Media, in der Art und Weise, wie man heute One-Night-Stands und so weiter lebt. Auch das wollen sie auf dem fremden Kontinent, der anderen Vorzeichen gehorcht, aber diese Mittel auch schon kennt. Also auch dort hat jeder ein Smartphone in der Hand und chattet mit jemandem außerhalb dieses engen Raums. Dort suchen sie die Überwindung dieser festgefahrenen Strukturen.
Ihr Roman, das haben wir jetzt schon rausgehört, ist durchaus auch sehr spirituell aufgeladen. Das sind mystische, mythische Momente, denen Sie sich da behutsam nähern. Vince sucht den Schlangenfisch, am Ende ruft er um Hilfe. Ich zitiere, hilf mir, sagt er jetzt, was soll ich tun? Der Fluss antwortet mit seinem eintönigen und unaufhaltsamen Stöhnen. Seit seiner Kindheit hat er seine Wünsche nicht mehr an eine höhere Instanz gerichtet. Das heißt auch, dass Ihr Roman dem Religiösen eigentlich erstmal äußerst skeptisch gegenübersteht. Gegen christliche Motive in seinen Romanen hat Vince sich immer gewehrt. Das ist auch ein Satz aus Ihrem Buch. Warum?
Aus Prinzip. Dieses Prinzip scheint nicht so ganz aufzugehen. Als moderner, aufgeklärter Mensch stellt man sich erstmal prinzipiell gegen Religion. Man lebt andere Formen des Spirituellen, man hat andere Rituale, die Liebe ist ziemlich ökonomischen Gesetzen unterworfen. Und dann auf einmal kommt dieser Mensch an die Grenze, die ihm da aufgezeigt wird. Die Spiritualität holt ihn ein, beziehungsweise ist das, was er als Kind schon gesucht hat. Das Abbild des Gottes im eigenen Garten, also ein gartenzwergtaugliches Abbild sozusagen der Naturgewalt, das wollte er haben. Als Kind schon wollte er eine Verbindung mit dem Großen, mit der Gewalt. Und dann, paradoxerweise, kam diese Gewalt auch noch, weil es kommt zu einer Überschwemmung aufgrund eines Gewitters. Und Vince denkt, Gott hat mich erhört, der Fluss hat mich erhört, er hat mir das Wasser geschickt. Und das ist sozusagen eine Keimzelle seines Schreibens, die er aber unter diesen ökonomisierten Gesetzen, denen auch seine Sprache unterliegt, ein bisschen verdrängt hat. Ich würde ihn jetzt als Religionsskeptiker bezeichnen, aber doch durchaus auf der Suche nach einer Form des Glaubens.
In Ihrem Roman nähern Sie sich dem Ende des Erzählens. Und fragen, ist das Erzählen tot? Wie kann man noch erzählen? Statt Worte schoss Wasser aus dem Mund, heißt es einmal. Das ist für einen Schriftsteller schon sehr mutig, sich wirklich aufrichtig zu versuchen, dem Ende des Erzählens zu nähern, oder?
Also ich stand, ehrlich gesagt, während des Schreibprozesses ein paar Mal vor dem Ende meines Erzählens. Ich wusste nämlich nicht, wie es weitergeht. Da waren so große Fragestellungen auf einmal, die mich schier umgehauen haben, wo der Weg, den ich gegangen bin, auch vollkommen ungesichert war, sodass ich auch immer wieder im Unterbewusstsein, aber das hat sich bestimmt auf die Sprache niedergeschlagen, das Schreiben aufgekündigt habe, um sozusagen überhaupt wieder zur Sprache zu finden, musste ich es erst einmal kündigen. Und das ist natürlich auch der Kampf, den Vince ausficht, weil auf dieser ganzen Reise schreibt er ja kein einziges Wort. Er macht nicht mal Notizen. Er nimmt nur wahr. Diese Wahrnehmung versucht er irgendwie sprachlich zu ordnen. Aber im Grunde befindet er sich in einem Zustand der vollkommenen Überforderung, sprachlichen Überforderung. Da ist das Verstummen vielleicht erst einmal ein Weg, um überhaupt wieder etwas in sich zu hören.
Das Verstummen in Afrika, in der Fremde, um sich dann wieder vorsichtig dem Erzählen zu nähern.
Ja.
Aber es bleibt dabei, das Erzählen hat die Möglichkeit, sich dem Menschlichen zu nähern und vielleicht auch sogar den Mensch zu erlösen.
Das Erzählen ist menschlich. Es ist eine der menschlichsten Eigenschaften, dass wir im Dialog uns annähern, dass wir unsere Geschichten mündlich oder schriftlich transportieren. Vielleicht ist das eher das Problem der fixierten Form, der Schrift, die Vince auch gefangen hält in einem Selbstbild, das er sich natürlich selbst geschrieben hat und das in zwei Büchern, über die er auch ausgiebig spricht, festgeschrieben ist. Das ist natürlich auch eine Sprache, die Liebe ein bisschen an den Effekt verkauft hat. Um die Beziehung zu retten, müsste er tatsächlich nochmal diese Beziehung neu erzählen. Obwohl sie weitergeht, müsste er sie von Anfang an nochmal in einer anderen Sprache erzählen, mit der er vielleicht auch in Kauf nehmen müsste, dass er erfolglos bleibt.
Und diese verkaufte Liebe, damit meinen Sie sicher die Liebe, die Sie in dem Satz beschreiben, in der Literatur siegt meins nicht die Menschlichkeit, sondern eine Illusion der Liebe, der man sie opfert. Die muss man erstmal loswerden.
Genau, als Vince angefangen hat zu schreiben, wollte er den großen Wasserfall beschreiben. Herausgekommen ist ein Abbild, ein Modell. Er kann sich erinnern, dass der Deutschlehrer ihm mal für einen Aufsatz über diesen Wasserfall nur eine 2+ gegeben hat. Also das ist nur fast gelungen, nur fast sehr gut. Das ist auch der Punkt, in dem er in seiner Eitelkeit sehr verletzt ist. Also dass der Entwurf der Liebe, den er als Mensch hatte, nie den berührt hat, den er als Schriftsteller dann zu Papier gebracht hat. Der andere Entwurf ist und bleibt größer.
Das Erzählen beginnt, sobald er die Wirklichkeit, die ihn umgibt, rückwärts liest. Nicht vom Glauben an ihre unabänderliche Gültigkeit, sondern vom Verdacht her, dass sie ihn zu täuschen versucht. Es bleibt also immer die Skepsis?
Ich würde sagen, der Schriftsteller braucht eine gute Portion Skepsis gegenüber dem, was augenscheinlich wahr ist, was augenscheinlich wirklich ist. Wir bewegen uns im Moment zwischen so vielfältigen Formen von Abbildern, die wiederum Wirklichkeiten konstruieren, dass die Skepsis, um die Wirklichkeit im Kern zu erfassen, und in diesem Kern ist sie ja, glaube ich, wirklich allgemeingültig, jenseits aller Formen. Dazu braucht es nicht nur eine kritische Betrachtung der Welt, sondern auch vielmehr noch eine kritische Betrachtung seiner selbst und der Formen, an die man scheinbar glaubt oder sie für wahr hält.
Vielen Dank, Gunther Geltinger. Benzin, so heißt sein neuer Roman, der ganz nah heranzoomt an die großen letzten Fragen. Was ist Wirklichkeit? Was kann Sprache? Was ist Liebe? Was ist der Schlangenfisch? Auch ein Roman, der hellsichtig zeigt, wie sehr das persönliche Erleben in der globalisierten Welt auch immer politisch ist. Ein Roman, in dem alles so falsch herumliegt, wie die, Zitat aus dem Roman, wie die Mondsichel am Rand des Himmels. Und dann ins Fließen gerät, wie wir im Lesefluss dann auch in dem Roman mitgerissen werden, um zu erkennen, dass man die Wirklichkeit immer rückwärts lesen muss, damit sie uns nicht täuscht. Denn hier, jenseits der unabänderlichen Gültigkeit, da beginnt das Erzählen. Benzin, der Roman von Gunther Geltinger, ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 380 Seiten, kostet 24 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich.